Willkommen. Willkommen zu Radio Evolve, unserem Webradio für Bewusstsein und Kultur. Willkommen, Frau Professor Dr. Cornelia Muth. Freue
Hallo,
mich,
Herr Kauschütz.
Sie kurz vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie sind Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, Gestaltpädagogin, Professorin an der Uni in Bielefeld und arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren mit Dialogprozessen, auch mit ihren Studierenden, und haben auch dazu geschrieben, auch veröffentlicht, ein Buch mit dem Titel In Between, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und vielleicht fangen wir einfach auch damit an, mit diesem In Between, diesem Zwischenraum, der im Dialog, im dialogischen Prozess so eine wichtige Rolle spielt. Und vielleicht können Sie zu Beginn mal ansprechen, warum Sie diesen Zwischenraum im Dialog, der im Dialog sich zeigen kann, für so wichtig empfinden, dass Sie dem so praktizieren und denkend nachgehen.
Ja, bezogen auf den Titel des Buches, Ausrufezeichen, Fragezeichen, das hat mit einer Übersetzung von Martin Bubers Ich und Du zu tun. In der französischen Übersetzung hatte die Übersetzerin ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Und das hat mich motiviert und inspiriert, das auch zu machen, um aufzuzeigen, wenn ich mit einer anderen Person spreche, Ausrufezeichen, dass du oder der andere, die andere Person ist anders als du, also dieses Ausrufezeichen, Achtung, der andere, die andere ist anders als du, also es gibt eine klare Unterscheidung zwischen ich und du und das Fragezeichen, du weißt nicht, wer der andere ist. Also wir projizieren und haben natürlich so relativ schnell Bilder. Oder auch Gefühle, sympathisch, unsympathisch oder schicke Jacke, was auch immer dann in unseren Gefühlen oder Gedanken auftaucht. Aber dieses Fragezeichen heißt eben auch, bilde dir nicht ein, du kennst jetzt die Person. Selbst nach 20 Jahren würde nicht nur Martin Buber, sondern ich auch sagen, der andere wird dir nie vollständig in deinen Besitz übergehen. Im Gegenteil, es wird immer zur Lebendigkeit dieser Beziehungsdynamik einen Raum geben müssen, einen Zwischenraum, der auch so ein Raum der Freiheit ist und des sich lassen Könnens und nicht des herrschaftlichen Anpassens oder Unterwerfens, sondern ich habe eigentlich überhaupt keine Kontrolle über den anderen. Es sei denn über Herrschaft und autoritärer Macht. Und damit sind wir dann schon eben beim Dialog, der versucht, oder das Konzept versucht, eine Möglichkeitsform zu zeigen, wie wir uns herrschaftsfrei, zumindest gleichberechtigt, auf Augenhöhe begegnen können. Und ich bin an der Hochschule Bielefeld, bin ich im Bereich soziale Arbeit tätig. Und da geht es auch immer darum, wie beraten wir, wie helfen wir anderen Menschen. Und eine Form ist natürlich auch in der Hilfe zur Selbsthilfe, nicht von oben herab zu sagen, ich weiß, was gut für dich ist, sondern im Dialog mit dem Gegenüber herauszufinden, was er oder sie braucht, aber eben auf Augenhöhe. Auf der einen Seite. Natürlich ist eine professionelle Beziehung immer auch eine hat auch immer ungleiche Elemente oder eine sogenannte Asymmetrie, also von der Rolle her. Natürlich. Aber das heißt eben nicht, dass ein Klient, eine Studentin oder eine Patient keine Macht hat im Sinne von Kraft und Power, nicht auch den Prozess mit ein zu beeinflussen. Im Gegenteil, der Dialog will ja, dass alle Beteiligten mit Beachtung und Anerkennung finden, dass jedes Wort, was gesprochen werden will, auch gehört werden kann. Und insofern ist der Dialog auch hochgradig politisch, weil es geht immer auch um Entscheidungen, wem schenke ich mein Ohr, so mal ganz leiblich konkret gesprochen. Das sind immer unsere eigenen Entscheidungen. Wem höre ich jetzt zu oder bin ich von vornherein mit meinen Vorurteilen beschäftigt, also mit den Bildern vom Gegenüber, statt mich konkret auf das Gegenüber einzulassen und die Person erstmal kennenzulernen. Und insofern kennen ich natürlich viele Gespräche, wo es letztendlich sich nicht um den Dialog handelt, weil der eine die andere Person überzeugen will, überreden will, etwas besser weiß. Es gibt Missverständnisse im Selbstbild, im Fremdbild. Und das führt natürlich jetzt bezogen auf meine reale, professionelle Arbeit mit Sozialarbeitsstudierenden dazu, dass denen, denen geholfen werden soll, gar nicht geholfen wird, weil nur dem Bild quasi entsprechend gehandelt wird, aber gar nicht gegenüber der konkreten anwesenden Person. Deswegen eben auch Fragezeichen. Geh erstmal davon aus, du weißt nicht, wer die andere Person wirklich ist. Ja.
Und was ich spannend fand, auch als ich in das Buch mal reingeschaut habe, Sie sprechen ja auch von zwei Dimensionen dieses Zwischenraums, also eine phänomenologische Seite und eine dialogische Seite. Und
Ja, genau.
ich wollte mal
Ja.
nachfragen, wie Sie das beschreiben würden, diese zwei Seiten dieses Zwischenraums, so wie Sie ihn jetzt auch angesprochen haben. Was meinen Sie damit, dass es diese zwei Seiten gibt?
Ja, also da beziehe ich mich auf wiederum auf den Dialogphilosophen Martin Buber, in diesem Fall nicht auf David Bohm. David Bohm ist ja letztendlich der Schöpfer von sogenannten Dialoggruppen. Und ich erweitere das aber mit dem Konzept und mit dem dialogischen Denken von Martin Buber. Und in seinem bekanntesten Werk unterscheidet Buber zwischen Ich-Du und Ich-Es. Also Es nicht von Es von Sigmund Freud, sondern Es für Ding, Sache, Gegenstand. Und er sagt, der Mensch hat er spricht noch von zwiefacher, ich sage eine zweifache Haltung oder zwei Seiten, nämlich eine Ich-Du-Seite und eine Ich-Es-Seite. Und bei der Ich-Es-Seite, da mache ich mein Gegenüber zu einem Gegenstand. Groß, 1,60 m, 70 Kilo, Franzose oder aus Italien kommt, isst gerne Spaghetti und so weiter. Also ich habe meine entsprechenden Bilder und mache den anderen zum Gegenstand. Was wir im Alltag auch machen müssen. Natürlich, wenn ich jetzt im Verkehr bin, muss ich andere Menschen als Fußgänger wahrnehmen. Und in der Regel komme ich selten mit denen wirklich in den Dialog, weil das ist ja nicht der Sinn, nicht wirklich der Sinn, wenn ich über eine Fußgängerampel gehe. Aber, und das sagt eben Martin Buber, das Wesentliche des Menschseins, der Raum, in dem ich wachse, in dem ich mich entwickle, in dem ich sozusagen Mensch bin, wie ich bin, ist der Raum Ich-Du, also der Zwischenraum zwischen den Menschen, wenn sie sich auf gleichberechtigter, wechselseitiger, gegenseitiger Anerkennungsebene begegnen. Und das nenne ich das Dialogische. Und gleichzeitig sagt er aber, dieses Ich-Du ist eben kein Gegenstand, sondern das ist ein Geschehen in der Gegenwart. Also das ist nur im Hier und Jetzt möglich, der Dialog. Nur wenn ich über ihn spreche, wie jetzt in diesem Gespräch, in diesem Interview, dann mache ich den Dialog natürlich zu einem Gegenstand und versuche gerade etwas zu beschreiben, und mache damit den Dialog zu einem Ding, zu einem Gegenstand. Und das wäre die phänomenologische Perspektive, nämlich wie ich etwas wahrnehme, in diesem Fall hier den Dialog. Und deswegen versuche ich das auch immer wieder deutlich zu machen. Nur wenn ich über den Dialog spreche, heißt es noch lange nicht, dass ich dialogisch bin. Und insofern sind in vielen, vielen Fällen im digitalen, aber auch im Fernsehen oder in anderen Podcasts und so weiter, wenn von Dialog gesprochen wird, bin ich immer sehr skeptisch, weil in der Regel sind es dann doch Monologe oder der Versuch von Gesprächen, die aber nicht wirklich etwas Neues schöpfen. Denn der echte Dialog im Buberschen oder auch im Bohmschen Sinne bringt quasi etwas Neues hervor, was es vorher noch nicht gegeben hat oder was es schon gab und wieder neu belebt wird. Also das muss nicht was ultra Neues sein, was noch nie auf der Welt war, aber es wird etwas Neues bewusst. Und wenn diese Prozesse des Bewusstseins, die Wissenschaft, die sich damit besonders beschäftigt hat, ist eben die Phänomenologie, wobei es nicht die Phänomenologie gibt, wobei die eben von Edmund Husserl letztendlich begründet worden ist, vor gut 100 Jahren. Aber es gibt natürlich mittlerweile, wie Wissenschaft eben als lebendiger Prozess ist, viele verschiedene Phänomenologien. Und Sigmund Freud, sondern ich habe gerade einen Text gelesen. Martin Buber hat in der Tat auch Vorlesungen von Edmund Husserl besucht. Und ich weiß gar nicht, ob Martin Buber selbst sagen würde, er ist Phänomenologe. Er hat sich immer selbst als atypischen Menschen bezeichnet. Und hat sich auch nie als Theologe gesehen, obwohl er permanent Gott thematisiert. Aber er macht das als gläubiger Jude. Aber er schreibt jetzt keine Bücher über Gott, wie es sonst in der Religionswissenschaft gemacht wird. Aber natürlich ist das für ihn im Hintergrund die Schöpfung. Also er gehört wie Einstein und andere Wissenschaftler eben auch dazu, die sagen, es gibt Sphären, die können wir mit unserer Wissenschaft gar nicht beschreiben. Wir können nur sagen, da gibt es noch mehr als unsere Worte zeigen oder unsere Formeln.
Und was Sie ansprechen, ist ja auch, dass der Dialog eigentlich eine Praxis ist, also sich eigentlich nur im Geschehen und im Vollzug erschließt, was es wirklich ist. Also man kann natürlich darüber sprechen und bestimmte ja auch Formulierungen finden. Und Sie vermitteln ja Dialog oder wenden den auch an, auch mit Studierenden. Wie ist denn aus Ihrer Erfahrung, was sind denn innere Haltungen oder Qualitäten des Gewahrseins oder wie wir uns auch in ein Gespräch hineingeben können, die einen Dialog vielleicht wahrscheinlicher machen oder möglich machen oder vertiefen oder diesen dialogischen Zwischenraum öffnen können oder offen halten? Was ist das so
Ja,
in Ihrer Erfahrung?
also meiner Erfahrung nach ist es wichtig, in der Tat das erstmal erlebt zu haben. Sonst bleibt es so ein Abstraktum. Und es ist etwas, was sehr viel Mut erfordert, sich nämlich auf etwas einzulassen, was fremd ist und unbekannt. Und auch Angst macht. Weil wir müssen quasi in diesem dialogischen Prozess uns auf etwas einlassen, von dem wir nicht wissen, was passieren wird. Und diese Haltung zu entwickeln, braucht Zeit und auch Vertrauen. Und insofern ist es ganz oft, dass erst am Ende des Semesters, sprich nach 12 Wochen, die ersten Ideen entstehen, aha, so ist das mit dem Dialog gemeint. Also mit anderen Worten, es dauert eine Weile, den Dialog für wertvoll zu empfinden. Und was dann passiert ist, dass einmal die Menschen sich selbst und auch den anderen bewusster wahrnehmen. Dadurch, dass sie erst einmal sich nicht produzieren müssen, sondern einfach erstmal zuhören oder das beschreiben, was sie gerade empfinden und wahrnehmen und niemanden jetzt überzeugen oder überreden müssen, dass sie wissen, wo es lang geht, dass sie das Richtige wahrgenommen haben. Und der andere hat die falsche Haltung. Also es wird in dem Prozess so etwas wie eine plurale Haltung eingenommen, dass nicht nur ein Satz und eine Sache wahrhaftig und wahr sind, ohne dass ich mein eigenes Ich aufgeben muss. Das ist oft das Missverständnis, dass ein Dialog oder ein Dialog nur stattfindet, wenn ich mein Ich aufgebe. Aber im Gegenteil. Also es ist weiterhin wichtig, das Ich auch zu zeigen. Es gibt bei mir ein Schild im Seminar, auf dem ist MAN, Mann, durchgestrichen und darauf ein Ich. Also was Studierende erst einmal wieder für sich neu lernen, ist, dass sie sich nicht hinter einem MAN, man sagt das doch so oder man macht das doch so, die Welt ist doch so, beginnen müssen, in Ich setzen wieder zu sprechen. Ich nehme das so wahr. Ich erfahre das so. Ich erlebe das so. Und das sind erstmal schon Gewohnheiten, die sich neu bilden müssen zu einem Ich stehe zu mir selbst. Also insofern ist eine wichtige Praxis zur dialogischen Haltung die Ich-Wahrnehmung ohne Abwertung, was auch schon eine große Herausforderung ist. Und auch den anderen, das Du, die vielen anderen Dus der Studierenden, aber auch mein Du, zu lassen und die anderen erstmal als einzigartige Menschen wahrzunehmen, die auch ihr Recht auf ihre Wahrnehmung haben, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin. Und das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, wenn Meinungen genannt werden, mit denen ich absolut nicht einverstanden bin. Bei mir in Seminaren ist natürlich das Grundgesetz die Grenze. Also da, wo das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar zum Beispiel, wenn solche Meinungen ausgedrückt werden, dann hinterfrage ich das sofort und sage, okay, also mit dieser Haltung können Sie keinen Dialog führen und wenn Sie andere herabsetzen wollen, nicht in meinen Dialoggruppen. Und überlegen Sie sich, ob Sie weiter teilnehmen wollen. Gleichzeitig, und das ist das, was wir am Anfang hatten, ist es auch wichtig, zwischen Distanz und Beziehung zu unterscheiden. Da beziehe ich mich wieder auf Martin Buber, der auch kleinen Aufsatz geschrieben hat zwischen Urdistanz und Beziehung. Und er sagt eben, nur wenn ich in einer radikalen Distanz zur anderen Person war, kann ich eigentlich wirklich in Beziehung zur anderen Person treten. Da unterscheidet er sich von vielen anderen Konzepten. Aber darum geht es, dass also ich muss mein Ich im Ich-Du oder im Ich-Wir niemals aufgeben. Ich muss nicht in einem Wir versinken. Und oft wird der Dialog so verwechselt mit Harmonie. Nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb und wir dürfen keine Konflikte haben. Darum geht es nicht. Wir können auch im Dialog einen Konflikt haben, aber bei gleichzeitigem Respekt und Anerkennung der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. Insofern hat Martin Buber auch immer mit Recht gesagt, ich kann auch einen Dialog mit meinem Feind führen. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann damit einverstanden bin, was mein Feind oder meine Feindin macht. Aber ich erkenne erstmal die Person an. Was natürlich eine radikale Forderung ist. Und da wird oft auch von Studierenden gleich gesagt, aber ich kann ja nicht mit allen einen Dialog führen. Ja, und das ist auch so. Wir können nicht, wir sind jetzt 8,2 Milliarden Menschen auf der Welt, sowieso schon rein sprachlich nicht, mit allen einen Dialog führen. Wobei für Buber der Dialog nicht nur aus Worten besteht, sondern auch aus körperlichen, leiblichen Haltungen, wie ich dem anderen, dem Gegenüber signalisiere, dass ich das Gegenüber anerkenne. Also es geht auch quasi in der nonverbalen Haltung, gucke ich den anderen in die Augen zum Beispiel und so weiter. Es geht nicht um körperliche Nähe, aber es geht darum, im Leib auszudrücken, ich sehe dich, ich höre dir zu und du bist genauso wichtig wie ich. So. Und es geht darum, so dialogisch als möglich zu sein. Also nicht mit allen Menschen, sondern herauszufinden, mit wem, zum Beispiel in der sozialen Arbeit, welche Gruppen sind meine Gruppen, mit denen ich gut dialogisch arbeiten kann. Und da gilt es dann auch, die eigenen Grenzen anzuerkennen und zu sagen, okay, Kinder zwischen 12 und 16 oder Jugendliche zwischen 12 und 16, das ist jetzt meine Zielgruppe oder auch nicht, lieber mit 4- bis 8-Jährigen. Also ich habe auch Studierende, die haben unsere Dialogregeln dann eben kindgerecht umgeschrieben.
Ja.
Ja, also weil natürlich so, die haben ja das vor sich liegen, so wie das Setting bei mir ist, das ist natürlich auf erwachsene Personen formuliert. Aber mit Kindern ist es auch möglich. Also ich führe ja sogenannte Projektseminare durch, wo Studierenden eben 3 Semester bei mir sind und die dialogische Haltung entwickeln und dann innerhalb der 3 Semester 60 Tage in der Praxis sind und den Auftrag haben, eine Dialoggruppe vor Ort einmal oder auch mehrere Male durchzuführen als Experiment. Und die hat es zum Beispiel eben im betreuten Wohnen gemacht mit Minderjährigen. Und die haben immer vorm Abendessen diese Dialoggruppe eine halbe Stunde gemacht. Und das war dann hinterher so eine Routine, dass die Kinder das verlangt haben, dass das stattfindet. Und das hat sie natürlich kindgerecht umformuliert, nach dem Motto, du darfst den anderen nicht unterbrechen, lass den mal ausreden, du darfst auch gleich, jeder hat seine Redezeit. Also es muss natürlich immer auf die Zielgruppe umgesetzt werden. Eine andere Studentin im Master hat dann auf der Arbeitsstelle in ihren Teambesprechungen das Dialogsetting eingeführt, was dazu geführt hat, dass selbst eingefleischte Teams neu sich zuhörten. Ja? Also durch diese sogenannten Regeln, also Setting. Und da geht es eben darum, dass wir gemeinsam in einen Prozess kommen, die Gedanken des anderen oder auch die Gefühle des anderen erstmal stehen zu lassen. Und sich mit denen, sie zumindest anzuschauen oder auch erstmal zu spüren, es gibt noch mindestens eine zweite andere Weltsicht als die meine. Und damit ist schon sehr viel gewonnen.
Und was ich spannend finde, was Sie sagen, auch jetzt mit dieser Ausbildung oder auch dem Stehen zum eigenen Ich oder dem, was ich wirklich erlebe, fühle, denke, in diesem Kontext des Dialogs. Also es ist ja auch etwas, also wir nennen es in unserer Dialogarbeit auch oft so, haben so den Begriff der Transindividuation gefunden dafür, dass sozusagen es zum Dialog eigentlich nicht weniger Individuum braucht, sondern im gewissen Sinne mehr Individuum, indem ich also zu dem stehe, was ich erlebe, was ich bin, was ich wahrnehme und gleichzeitig aber das, was der andere ist und sagt, auch in diesem Anderssein, das fand ich auch sehr schön, auch in dieser Distanz, die man auch nie einfach so, wie soll man sagen, so den anderen irgendwie drüber kippen kann, in die eine
Ja.
oder irgendwie so reinholen kann, in das, was ich denke, sondern das auch wirklich so in dieser Andersheit sein zu lassen, aber dass dann doch irgendwie auch sich unser Menschsein oder unser eigene Ich-Sein, unsere Identität auch verändert, dass eben dieses Ich-Sein nicht allein zu Trennung oder Abgrenzung führen muss, sondern eigentlich auch offen wird, in eine Beziehung zu gehen zum anderen, auch was ja auch vielleicht eine andere Formulierung ist für diesen Zwischenraum, der sich da öffnen kann.
Ja, also das sehe ich auch so. Also dass es dann dieses Ich-Du ist, dass das etwas sich transformiert, also dieses Überindividuelle, dass da etwas, nämlich im Sinne vom Bohm, etwas zusammengebracht wird. Also ein gemeinsames oder eine gemeinsame Sphäre, das wäre eben für mich das Zwischenmenschliche, betreten wird. Wo ich eben spüre, wie abhängig ich auch vom anderen bin und dass wir soziale Wesen sind, dass wir auch den anderen brauchen, selbst für Erkenntnisse, also im weitesten Sinne, etwas über die Welt Neues zu erfahren. Und dass auch ich den anderen brauche, um mich selbst wahrzunehmen. Also nicht umsonst spricht dann Buber in Ich und Du. Ich sprechend werde ich du. Ja, oder du sprechend werde ich. Ja, also das, was Sie gerade mit Transindividuation, Transformation, genau, es geht im Sinne von sich hinüberwagen. Und das ist ja auch eine der ursprünglichen Bedeutungen von Vertrauen. Also ver, per, hinüber. Und trauen heißt eben sich riskieren. Also ich traue mich zum anderen hinüber. oder zu anderen oder zu vielen anderen sogar. Also in einer Gruppe ist es natürlich nochmal eine andere Herausforderung, mich nicht nur einer zweiten Person zu öffnen, sondern auch mehreren. Und das finde ich auch das Politische an Dialoggruppen. Da hat sich eine Gruppe von Psychoanalytikern auch vor 50 Jahren mal mehrere Jahre in London getroffen. Die haben das dann auch publiziert. Und die haben dann herausgefunden, um diese dialogische Haltung im Erwachsenensinne zu leben, ist es natürlich wichtig, nochmal rückwärtsgewandt zu schauen, wo habe ich eigentlich den Dialog als Mensch gelernt? Und natürlich ist das erste Gespräch zwischen der werdenden, der schwangeren Frau, der werdenden Mutter und dem Kind oder ganz postmodern zwischen Reagenzglas und Doktor und Doktorin und dem Embryo. Also das wäre noch interessant herauszufinden, ob das Dialoge sein können. Das wissen wir nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal von der ursprünglichen Idee aus, dass eine werdende Mutter mit dem Embryo spricht, nonverbal. Und dann natürlich nach der Geburt. Und diese Dyade wird ja nach einer gewissen Zeit mindestens trianguliert durch eine dritte Person, wer auch immer das ist. Und das müssen Menschen quasi auch, um erwachsen zu lernen, unterscheiden lernen können, dass ich nicht nur in einer mütterlichen Privatheit, Vertrautheit bin, aber auch nicht in einer Triade, in einer Dreier oder dann auch mit Geschwistern oder auch mit dann in der Schule mit mehreren Peers bin, sondern dass es dann darum geht, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, die nicht zu diesem privat-persönlichen Gesprächserfahrung gehört. Und das ist einfach nochmal ein weiterer Schritt. Das hört sich jetzt noch höher, weiter oder länger an, aber es ist eine andere Entwicklung, die wichtig ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dann in diesen Dialoggruppen Zeit zu haben, um überhaupt eine neue Sprachbewegung zu erlernen. Und das ist dann sehr unterschiedlich, wie Studierende das lernen, all danach, mit welchen vorherigen Erfahrungen sie kommen und wo sie denn Vertrauen lernen müssen. Und in Gruppen, das wissen wir ja alle, ist es eine Herausforderung, frei sprechen zu können, vor allem in Gruppen, die sie nicht kennen. Also nicht umsonst gibt es Rhetorik und anderes, aber es ist natürlich noch mal etwas anderes, rhetorisch einen Vortrag zu halten oder in einer Gruppe von Gleichberechtigten auch die eigene Stimme für wertvoll zu halten. Unabhängig von alten, elterlichen oder Peer-Erfahrungen und Abwertungen. Insofern sind alte Gruppenerfahrungen auch sehr wichtig und ich habe da sehr, sehr berührende Rückmeldungen auch später nach dem Studium bekommen von Studierenden, dass es das die erste Gruppe war, in der sie sich nicht repressiv unterdrückt gefühlt haben. Also eine Studentin kam aus einer Sekte. Das habe ich aber erst quasi nachdem sie gar nicht mehr meine Studentin war, erfahren. Und das war für sie aber so eine wichtige, konstruktive Gruppenerfahrung, dass es möglich ist, in einer Gruppe sich aufgehoben zu fühlen, ohne quasi gruppenkonform zu sein, ohne bestimmte Regularien zu erfüllen, um erst dann anerkannt zu werden, was natürlich in der Regel in vielen Gruppierungen der Fall ist. Also nicht nur in autoritären, rechtsextremen Gruppierungen.
Sie haben etwas angesprochen schon vorher, auch was im Dialog möglich ist, so dieser schöpferische Prozess oder schöpferische Raum oder wodurch das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass eben jeder sich einbringt mit dem, was er ist, auch authentisch, auch ohne irgendwelche vorgegebenen Meinungen oder irgendwie Machtsituationen, wo Leute versuchen, eben bestimmte Sichtweise zu bestätigen, dass dadurch durch so einen dialogischen Prozess auch es möglich ist, dass ich etwas Neues zeigen kann, was bisher noch nicht so in den Einzelnen war oder im Denken war oder im Raum war, wie würden Sie diesen schöpferischen Prozess beschreiben oder was sich da zeigt in Ihrer Erfahrung mit dem Dialog?
Also ich benutze die Dialoggruppe auch als Forschungsmethode. Ich habe mehrere Forschungsprojekte gemacht, quasi, dass wir Forschenden nur, also wir haben natürlich einzelne Erkenntnisse betrieben, aber wir haben auch in der Gruppe uns Fragen gestellt und quasi, es war klar, keiner hat die Antwort und wir suchen jetzt Antworten. Und quasi in einem kreativen Gespräch kommen aus allen verschiedenen Perspektiven der Beteiligten die Annahmen zu dem Phänomen, aber auch die eigenen Erlebnisse. Und so haben wir uns dann gegenseitig inspiriert und bekamen unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen. Also wir hatten zum Beispiel ein Forschungsprojekt zur Gewaltprävention gemacht. Da haben wir uns mit mehreren Formen von Gewaltphänomenen auseinandergesetzt. Und da war es zum Beispiel auch wichtig, dann die verschiedenen Perspektiven zu erleben, dass Zorn einerseits etwas sehr Gewalttätiges sein kann, aber auch etwas sehr Machtvolles zur Veränderung, also im Sinne von gesunder Zorn, also sich mal erbost zu zeigen, dass es so nicht geht. Oder auch, dass Selbstabwertung auch eine Form von Gewaltanwendung mir selbst gegenüber sein kann, wenn ich mich nicht für wichtig halte. Also dass es auch eine internalisierte Gewalt sein kann. Oder auch Grenzen zu überschreiten. Und das haben wir aber quasi, das hat nicht jede für sich alleine herausgefunden, sondern das haben wir dann im Pool über mehrere Workshops, auch unter Anleitung von Supervision, immer wieder herausgefunden. Und das brauchte natürlich ein Gefäß des Vertrauens, dass wir einfach auch mal, ich sage jetzt mal salopp, so rumplappern konnten. Also so frei formulieren, ohne gleich zu wissen, da kommt jetzt die bombastische Erkenntnis, ja, die alle umwirft, sondern eher so alle versuchen, was herauszufinden und wir haben uns das, die Freiheit gegeben, erstmal frei zu formulieren. Und das geht natürlich, also gerade in dieser Gruppe, von der ich spreche, da war einfach ein sehr gut gewachsenes Vertrauen untereinander, dass wir wussten, dass wir uns nicht gegenseitig beschämen und belächeln würden. Ja. Ja, ich denke, das ist zum Beispiel wichtig, dass so was Kreatives nur passieren kann, wenn es in der Gruppe so was wie ein Einvernehmen gibt, wir beschämen uns nicht. Und das ist ja auch eine Form von Gewalt, das war dann auch, was wir herausgefunden haben, dass wir natürlich alle zuweilen, also wir, ich sage das jetzt sehr pauschal, aber oder dass viele Menschen Erfahrung haben, gehemmt zu sein, weil sie eben vorgeführt worden sind, weil sie ausgelacht worden sind. Und dann gibt es natürlich, bis da wieder dann die Angst überwunden worden ist, sich frei zu zeigen, also wie Sie gerade gesagt haben, authentisch. Das kann dauern oder wenn eine Gruppe eben lange zusammengearbeitet hat, so wie Sie das ja auch machen, wissen Sie das auch, dass es natürlich sehr davon lebt, diese Freiheit des Vertrauens und das nicht ausgelacht zu werden, obwohl es natürlich humorvoll zugehen darf, unbedingt. Ja. Ja, ich glaube auch wichtig, nicht Angst vor dem Neuen zu haben. Weil natürlich, wie in jedem offenen Gespräch, muss ich damit rechnen, dass das, was ich für wahr halte, am Ende des Gesprächs ich nicht mehr für wahr halten könnte. Also, dass ich auch damit leben können muss, dass ich Unrecht hatte oder zumindest meine Perspektive eingeschränkt war und dass ich da nicht allen gerecht geworden bin, ohne in Scham zu versinken. Also ich darf Fehler machen und ich darf auch eben frei für neue Erkenntnisse sein. Und das ist natürlich in der Wissenschaft sowieso ein schwieriges Feld, diese Schwächen zuzugeben, dass ein Experte etwas nicht weiß.
Ja, ist ja auch wirklich ein kulturelles Umlernen, weil ich das erfahre, beginnt der Dialog ja auch erstmal damit auch das Nichtwissen zuzulassen oder zumindest nicht alles wissen zu wollen, schon vorher, weil sonst ist ja kein Dialog notwendig. Wenn alle es schon vorher wissen, dann braucht man nicht mehr drüber reden, außer man will den anderen überzeugen. Also das ist ja auch so eine Offenheit, die es da braucht, ne?
Ja, genau. Da hat auch eine der Forscherinnen dann später eine Doktorarbeit so geschrieben. Susanna Mattwindel hat Dialoggruppen auch wissenschaftlich untersucht. Und das, ich habe jetzt nicht genau das Thema mehr, also den Titel nicht mehr genau im Kopf, aber es geht eben auch um Unbestimmtes und um Nichtwissen, was eben nicht heißt, dass ich kein Wissen habe, aber dass es das Phänomen des Nichtwissens gibt. Und darum geht es eben. Ohne eben mich oder andere dafür beschämen zu müssen, sondern professionell ist es auch immer so, dass Professionen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie auch etwas nicht wissen. Der Arzt, die Ärztin weiß nicht, wie der Heilungsprozess verlaufen wird. Damit wird natürlich nicht immer offen umgegangen, aber auch ein Rechtsanwalt oder eine Richterin weiß immer nicht, was aus dem Prozess letztendlich entsteht, weil so viele Sachen den Prozess beeinflussen und niemand kann diese Prozesse absolut also kontrollieren. Und insofern geht es natürlich auch darum, loszulassen, die Allmachtsfantasie des Kontrollierens zu hinterfragen. Also was kann ich wirklich beeinflussen, was kann ich wirklich kontrollieren? Und eben auch Respekt vor Nichtwissen. Was eben wieder, sind wir wieder am Anfang mit dem Fragezeichen, ne? Ich weiß den anderen nicht. Ich weiß es nicht. Also ich wünschte, ich hätte Lösungen für den Nahostkonflikt, für die Ukraine, für und so weiter, was uns gerade hier verrückt macht in der Welt. Natürlich könnte der Dialog da wesentlich beitragen.
Ja, aber
Aber da sind wir eben, ein Dialog geht eben nicht auf Befehl. Die Teilnahme an Dialoggruppen, Prozessen müssen freiwillig sein. Also ich kann niemanden zum Dialog zwingen.
ja.
Und das ist dann auch eben meine Grenze. Wenn ich spüre, mein Gegenüber will nicht wirklich sich auf mich einlassen oder mir zuhören, dann kratze ich da nicht weiter am Gespräch herum, sondern versuche relativ respektvoll das zu einem Ende zu bringen oder ich spreche es an, dass ich sage, also ich habe das Bedürfnis, hier ein offenes Gespräch, was zu neuen Erkenntnissen oder zum Konsens führt. Aber wenn das sowieso nicht hier gegeben ist, dann können wir jetzt gleich mit dem Versuch des Dialoges aufhören und noch gucken, was wir sonst uns noch zu sagen haben oder sagen müssen, wenn wir jetzt in funktionalen Arbeitsgesprächen sind. Und dann ist aber auch die Grenze. Und das macht es auch für andere Menschen unattraktiv. Für die, die herrschen, kontrollieren, machtvoll befehlen wollen, für die ist der Dialog unattraktiv. Und das merke ich auch bei Studierenden, aber auch wenn ich mit anderen Erwachsenen dieses Setting vorführe. Die Leute, die wirklich massiv machtvoll sein wollen, die verlassen die Dialoggruppe oder fangen natürlich an, das zu kritisieren, analytisch sehr versiert. Und das dürfen sie ja auch, diese Annahme. Nur dann ist es wichtig, wie destruktiv sie jetzt für die anderen werden können, die den Dialog wollen und lernen wollen.
Ja. Soll ich noch mal etwas zum Wissen? Also wir haben ja in Evolve auch so eine Ausgabe gemacht, den haben wir gemeinsame Gegenwärtigkeit genannt, wo wir auch ein bisschen geschaut haben, welche Form von Wissen sich eigentlich in diesen Dialogräumen zeigen kann. Also dass es auch so ein Wissen dieses Zwischenraums gibt. Also ist ein bisschen schwierig, das anzusprechen, aber dass eben die Mitte eines Dialoges, also auch was Sie als diesen Zwischenraum ansprechen, dass der eben nicht einfach nur leer ist und nicht einfach nur eine Summe der Beteiligten ist, also was jeder einbringt, sondern dass durch diesen schöpferischen Prozess auch nochmal so eine eigene Intelligenz zugänglich wird, die besonders ist für diesen Zwischenraum, wo sich dann wirklich Lösungen zeigen, die eben wirklich neu sind oder emergieren oder also die eigentlich wirklich so eine Qualität haben, oh, das Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht und niemand hat daran gedacht. Aber irgendwie durch diesen dialogischen Prozess wird irgendwie etwas im gemeinsamen Denken oder im gemeinsamen Bewusstsein zugänglich, wo sich dann wirklich etwas Neues zeigen kann. Erleben Sie das auch so oder wie würden Sie das beschreiben? Hat für Sie dieser dialogische Prozess eine eigene Intelligenz oder Kraft, sowas hervorzubringen oder wie erleben Sie das?
Auf jeden Fall ist da eine Kraft am Werke, eine schöpferische Kraft, die wir nur gemeinsam als Menschen dann hervorbringen können, also durch soziale Vernetzung. Und für Martin Buber als gläubiger Mensch ist das quasi Offenbarung. Also gelebte Offenbarung, wovon er immer sprach, das haben Menschen eigentlich vollkommen vergessen oder die wenigsten Leute wissen noch, was echte Offenbarung ist. Das ist gar nicht so was Heiliges, Außergewöhnliches, sondern das hat damit was zu tun, was der Sinn meines Lebens ist, nämlich die Menschwerdung, zum Menschen zu werden. Und die Idee ist eben, dass es ein sozialer Prozess ist. Und dieses Menschwerden, das hat eine Kraft, was auch dann eben Veränderungen hervorbringt, wie meinetwegen soziale Bewegungen in den 60er Jahren und 70er Jahren, die sozialen Bewegungen. Also dass da Menschen zusammenkommen und eine Kraft etwas ausdrücken, was jetzt ihrem Menschwerden, ihrem sozialen Menschwerden entspricht und ausgedrückt gelebt werden will. Das wäre jetzt so die jüdische Offenbarungsperspektive, aber das gibt es natürlich auch im Buddhismus, wo davon auch gesprochen wird, dass es sowas wie ein unendliches Möglichkeitsfeld gibt, also das Unendliche, und dass in diesem unendlichen Dharmakaya unendliche Potenzialitäten stecken, von denen wir nicht wissen müssen, aber wir sie entdecken können. Aber auch letztendlich die Quantenphysiker sprechen und Physikerinnen sprechen ja auch von diesen, also von diesen Evolve, von diesen Evolutionen, Evolve, von diesen Herausbringungen, die wir von vornherein gar nicht ahnen können, aber wenn bestimmte Energien zusammenkommen, etwas Neues entstehen kann. Und das wirkt natürlich auf Menschen, die gerne etwas kontrollieren können wollen. Das macht auch Angst, weil das kann auch was Unangenehmes sein, in Anführungszeichen. Das wird nicht nur immer schön sein. Also mit Trump kommt auch etwas Neues in die Welt, wo wir auch wieder neu herausgefordert sind. Also der weiß sehr gut, seine Energien als Mensch einzusetzen, nicht in meinem Sinne, aber wir sehen, welche Wirkung er energetisch schafft. Also das ist sicherlich das, wo wir auch herausgefordert sind zu sehen, dass es wirklich offen ist, das Leben. Im guten wie im bösen Sinne. Ich bin natürlich auch immer ich bin so eine Hoffnungsträgerin, ne? Also Idealistin. Ich versuche natürlich, das im Sinne des für mich würdevollen Lebens zu machen. Aber ich habe auch in den 25 Jahren, in denen ich die Dialoggruppen hier an der Hochschule gemacht habe, auch Situationen gehabt, die sehr herausgefordert haben, wenn Studierende diskriminierende oder auch Holocaust-verneinende Aussagen gemacht haben. Also dann haben die sich mal getraut quasi, dann kann ich jetzt endlich mal sagen, was ich hier denke und fühle. Das war dann stimmig, um das zu zeigen, aber es geht natürlich nicht im Dialog darum, ähnlich wie Trump, jetzt kann ich hier willkürlich machen, was ich will. Es hat schon auch eine ethische Richtung im Sinne von würdevolles Menschwerden.
Ja, und auch, also wie ich das erlebe, hat ja der Dialog auch in dem Sinne Also es wohnt dem eine Verheißung inne, dass es möglich ist, auch in all unserer Getrenntheit und Unterschiedlichkeit, auch Andersartigkeit, Wege zu finden zu einer Verbundenheit oder zu einer Gemeinsamkeit oder zu einer Ganzheit. Also dass nicht Unterschiedlichkeit heißen muss, immer in Konflikt oder in Polarisierung oder Fragmentierung enden muss, wie es ja heute häufig passiert, sondern dass es möglich ist, dass das auch in dieser, ohne diese Unterschiedlichkeit irgendwie wegmachen zu wollen und alles gleich machen zu wollen, doch auch möglich ist, das in Verbundenheit zu bewegen. Und das kreiert natürlich Spannung und Reibung. Das fand ich auch gut, dass Sie es nochmal angesprochen haben, dass Dialog nicht bedeutet einfach schöne Harmonie, sondern auch solche eine Reibung, dass aber trotzdem der Dialog einen Raum öffnet, wo das nicht in Konflikt oder Fragmentierung auseinanderfallen muss oder kann, sondern in einem ganzen Prozess gehalten wird, wo wir uns als Menschen eigentlich, wie soll man sagen, neu finden oder vielleicht neu entdecken in dieser, also in dieser Verbundenheit in Verschiedenheit. Und das finde ich irgendwie, da liegt irgendwie eine, mir fällt kein anderes Wort ein, irgendwie eine Verheißung drin, wie wir als Menschen eigentlich sein können, auch im Sozialen.
Ja, genau. Also ich finde, das Wort Verheißung kommt dem schon sehr nahe, weil ich habe zum Beispiel Studierende, die dann nach den 3 Semestern unbedingt weitermachen wollen, weil sie diese Gruppe so einzigartig finden und sich in ihrem Menschsein wiederentdeckt haben. Also da einen Ort finden, wo sie einfach an ihr Menschsein erinnert werden. Und gerade das, was sie auch sagen, in den Gruppenprozessen, in denen das dann gelungen ist, wie sie das gerade beschreiben, dass Miteinander in der Verschiedenheit. Das ist etwas sehr herzberührendes und bringt auch so viel Humor hervor, weil wir so in unseren Unzulänglichkeiten auch dann gemocht werden und in unseren Widersprüchen. Und wir müssen da nicht so glatt sein und konform, was natürlich eine leider weite Anforderungen mittlerweile geworden ist, sich in falscher Harmonie zu bewegen. Ja.
Und wie erleben Sie das, diesen Unterschied zu jetzt so einer falschen Harmonie oder überhaupt so einer Harmoniesuche? Wie erleben Sie, wenn es gelingt, diese Reibung und diese Spannung in so dialogischen Prozessen und was dadurch möglich wird?
Wie ich das erlebe, also mich berührt es einfach sehr. Also das ist so ein, ich würde einfach sagen, da passiert Herzensbildung. Also wir fühlen uns verbunden. Ich würde ganz pathetisch sagen, da geschieht Liebe. Und Bestätigung des eigenen Seins und auch eine ganz tiefe Sehnsucht des Bestätigtwerdens, also des ursprünglichen Bestätigtwerdens tritt wieder hervor. Und es ist so in dem Sinne wirklich erlösend, einfach sich lassen zu können und in dem Sein, wie ich bin, wirken darf. Also ich muss nichts Aufgesetztes. Also ich muss nicht mich bemühen oder extra sein. Ja, vielleicht darf ich sagen, dass mich das glücklich macht.
Und es hängt ja damit vielleicht auch zusammen. Sie haben vorhin auch angesprochen, dass Martin Buber das, was da möglich ist, was ich im Dialog zeigen kann, dass man das auch als Offenbarung verstehen kann. Hat für Sie dieser Dialogprozess auch eine spirituelle oder religiöse Dimension? Also ist es auch ja, vielleicht eine Praxis, um, Sie haben am Anfang gesagt, dass Menschen wie David Bohm oder Albert Einstein gesagt haben, dass das eben doch die Wirklichkeit nicht bei aller wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeit doch etwas ist, was nicht erkennbar ist in dieser Weise, ist für Sie der dialogische Prozess eine Möglichkeit, da vielleicht auch in so eine Berührung mit diesem Größeren, diesem Geheimnis zu kommen? Oder wie ist das für Sie?
Ja, da bin ich ganz Buberianerin in Anführungszeichen. Für Buber ist Spiritualität oder Religiosität nicht abgekoppelt. Also in seinem Sinne wäre das 24/7. Also Spiritualität findet die ganze Zeit statt. Das gibt keinen Ort, da ist jetzt das Religiöse und da ist das Spirituelle. Nur wenn ich in der Kirche oder im Tempel bin sondern es ist immer da. Nur wir Menschen sind nicht immer da. Er erweitert sein Konzept von Ich-Du auch dann in seinem Werk Ich und Du mit dem Konzept des ewigen Du. Und das ist quasi das göttliche Du. Und das ist immer da. Nur wir Menschen sind nicht immer da. Insofern ist, wenn ein Dialog geschieht, das ist für mich auch etwas, Spirituelles im Sinne von Religio, der Verbundenheit mit der Welt und mit der Schöpfung. Und ich denke, das ist natürlich in den deutschen Wissenschaften nicht so einfach. In den USA zum Beispiel dürfen die ruhig mal nebenbei Gott erwähnen in einer Publikation. Das macht ist in Deutschland relativ schnell, wird schnell als unseriös gehalten. Und deswegen wird Martin Buber auch immer falsch eingeordnet, wenn sie in Bibliotheken oder in Buchgeschäften gehen, finden Sie ihn immer in der Regel unter Theologie. Aber kann ich nur noch mal wiederholen. Er war kein Religionswissenschaftler, aber weil er eben Gott immer wieder thematisiert, passiert das. Ja, für ihn ist es dann dieses soziale Geschehen im Dialog, ist eben eine Rückbezug zur Schöpfung, zur Erde und zum Kosmos. Er sagt auch, aus dem Chaos Kosmos formen, also wieder in deinem eigenen menschlichen Kosmos zu sein und dass es etwas Größeres gibt als du selbst. Und das ist eben, dass Wissenschaft im Sinne von Einstein, Buber oder auch anderen Wissenschaftlern, das sind alles Annahmen über die Welt, aber es findet immer ein Missverständnis statt, dass das Geschriebene ist nicht die Welt. Die Welt ist das Geschehen. Und die Worte, die geschriebenen wissenschaftlichen Worte, sind Konzepte über die Welt und ist nicht die Welt selbst. Also das, was Gregory Bateson immer gesagt hat, das Territorium ist nicht die Landkarte. Und wissenschaftliche Konzepte sind eben Landkarten über das Leben. Und auch die Quantenphysik sind Landkarten über das Leben, sehr gute Landkarten. Aber ich darf das nicht verwechseln mit der wirklichen Welt. Und darum ging es Martin Buber. Er hat immer gesagt, ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch. Und der mir zuhört, mit dem gehe ich ans Fenster und ich zeige eine Wirklichkeit, die immer wieder übersehen wird. Und damit meinte er eben die wirkende Welt des Zwischenmenschlichen.
Und vielleicht noch als letzte
Ja.
Frage. Jetzt haben wir das Bild so ganz groß aufgemacht, sehr, sehr berührend, wie ich finde. Und wie erleben Sie das in Ihrer pädagogischen Arbeit? Sie haben es jetzt auch schon mehrfach angesprochen, aber vielleicht noch mal so als Konkretisierung. Was vermittelt sich in diesem dialogischen Prozess, auch wenn Sie den im Studium anwenden in unterschiedlicher Weise oder in diesem forschenden Kontext, also Dinge, Themen, Phänomene miteinander dialogisch erforschen? Was entdecken die Studierenden da? Also was ist das auch vielleicht auch als etwas Neues im Sinne der Bildung, so dialogisch Dinge zu bewegen. Normalerweise geht es ja sehr frontal, immer noch, obwohl es da auch sehr viel Veränderung gibt, aber doch jetzt wirklich ein dialogisches Lernen ist doch, würde ich mal denken, noch relativ selten. Wie erleben Sie das so im pädagogischen Kontext?
Also erstmal ist es in der Tat selten. Ich arbeite ohne Tische und es geht mir nicht um eine reine Wissensvermittlung. Das kann ich auch, das ist nicht mein Problem. Nur wissen wir bei reiner Wissensvermittlung, dass in der Regel maximal 30% vom Inhalt beim Vortrag und so weiter mitgenommen werden überhaupt. Und mir geht es schon darum, dass die Leute Praxis lernen. Also quasi der Dialog ist nur über den Dialog zu lernen und zu lehren. Und was sie lernen ist, dass trotz der asymmetrischen Rollenbeziehung zwischen Professorin und Studentin, dass es ein Treffen auf Augenhöhe möglich ist zwischen Menschen. Also dass wir uns gegenseitig Anerkennung geben können und schenken können, dass ich ein Mensch bin und dass das etwas Wesentliches ist, gerade auch für die Klientel der sozialen Arbeit, dass Menschen nicht wissen, wer sie sind und was sie können und was sie brauchen oder glauben, sie wissen, wer sie sind und dass es eine große Unterstützung ist, wieder im Dialog herauszufinden, wer ich bin. Und die Studierenden erfahren das für sich neu, jenseits alter Zuschreibungen aus Schule zum Beispiel, wer sie sind, dass sie auch aus diesen vielen digitalen Quellen, die Studierende heutzutage erleben, dass sie das erste Mal wieder eine echte Gruppenerfahrung machen, jenseits der digitalen Gruppen, Repressalien unter anderem auch. Und die Studierenden erleben sich auch leiblich neu, weil sie für 90 Minuten das Handy also machen müssen, weil wir in der Gruppe ohne Tische sind. Und ich sage dann immer böse, das ist hier eigentlich eine Suchtpräventionsgruppe. Sie können mal testen, wie lange sie es ohne Handy aushalten. Und in der Hinsicht ist es eine ganz neue Begegnungsform für die gegenwärtige Generation, mal Menschen wieder direkt in die Augen zu schauen und auch die eigene Stimme zu erheben. Wenn ich jetzt neueste Ergebnisse lese, wie einsam sich junge Menschen fühlen können, dann erlebe ich, dass Studierende erstmal wieder Sozialität leibhaftig erfahren in der Dialoggruppe, weil hinterher im Flur, wenn ich durch unser Gebäude gehe, sind alle nur so vor ihrem Handy. Also da erlebe ich relativ wenig echte Interaktion zwischen den Menschen. Und insofern ist es einfach eine Chance, das eigene Menschsein neu zu erleben, aber leibhaftig eben zu erleben, mit der eigenen Stimme, mit allen Sinnen im weitesten Sinne. Insofern, ja, wie Sie sagten, es ist sehr ganzheitlich. Und da werde ich eben oft gefragt, Frau Muth, wo kann ich das nach dem Studium weiter? Also weiterentwickeln. Und das ist gar nicht so einfach, Orte anzugeben. Insofern bin ich auch froh, das ist jetzt hier der Werbepart, dass Ihre Zeitschrift und auch Ihr Team sich da als ein Ort unserer Zivilgesellschaft zeigt, wo es möglich ist, eben jenseits des Privaten durch den Dialog Gesellschaft Wirklichkeit zu verändern.
Ja, danke. Und das ist auch unser Anliegen. Und ich finde es schön, auch mit Ihnen das jetzt gemeinsam bewegen zu können. Und ja, auch nochmal den Dialog, auch in unserem Dialog, nochmal neu wertschätzen zu können. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Also,
Vielen Dank für die tollen Fragen.
ja, danke. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
Okay.